Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde. Ich rufe auf die Frage 363, Frau Tesfaye-Jesus.
Ich frage den Magistrat, in wie vielen Fällen wird in Kassel der gesetzliche Mindestabstand zwischen Spielhallen und Kinder- und Jugendeinrichtungen nicht angehalten?
Herr Stadtrat Stockler.
Herr Vorsteher, Frau Tesfaye-Jesus, folgende Antwort. Das hessische Spielhallengesetz wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 um die Einhaltung eines Mindestabstandes von Spielhallen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen von 300 Metern Luftlinie ergänzt. Zu diesen Einrichtungen zählen neben Schulen auch Kindergärten und Spielplätze. Diese Neuregelung greift aber nur bei Neuanträgen und in Fällen, in denen die Erlaubnisdauer alter Konzessionen abgelaufen ist. Aktuell befinden sich im Stadtgebiet 23 Spielhallen an 23 Standorten. Hiervon unterschreiten 12 Standorte den Mindestabstand zu Schulen bzw. Kitas. An 5 Standorten wird der Mindestabstand zu Spielplätzen unterschritten. Diese Spielhallen verfügen aber alle über eine Erlaubnis bzw. eine Duldung des Betriebes, die zeitlich vor dem Inkrafttreten des genannten Gesetzes erteilt worden ist.
Ich danke.
Die Frage 364 ist zurückgezogen. Ich rufe auf die Frage 365, Herr Plutte.
Ich frage den Magistrat, welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, das massiv zunehmende Abstellen von Lkw-Fahrzeugen, Klammer auf, Lkw-Zugmaschinen mit und ohne Sattelauflieger, Lkw-Sattelzüge und Einzel-Lkw, Klammer zu, nachts und an Wochenenden in Wohngebieten, zum Beispiel in Waldau, zu unterbinden bzw. zu ahnden?
Herr Vorsteher, Herr Blutte, folgende Antwort. Zunächst einmal der Hinweis, der Magistrat ist in dem Fall nicht zuständig, sondern der Bürgermeister, Oberbürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde. Nach § 12 Absatz 3a der StVO, der Straßenverkehrsordnung, ist das regelmäßige Parken von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 7,5 Tonnen sowie Kraftfahrzeuganhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2 Tonnen innerhalb geschlossener Ortschaften in reinen und allgemeinen Wohngebieten in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig. Wir überprüfen dies im Rahmen unserer Möglichkeiten und ahnden dies auch über das Ordnungsamt, wenn wir auf solche Fahrzeuge treffen, nicht nur in Waldau, sondern im Stadtgebiet insgesamt.
Erste Nachfrage, Herr Plutte.
Werden Sie denn angesichts der zunehmenden Zahl dieser unzulässigen Abstellungen die Maßnahmen des Ordnungsamtes, die Kontrollen vor Ort verstärken?
Kontrollen sind schon verstärkt worden, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass mehr und mehr Lkw-Fahrer aufgrund von Platznöten auch ihre Fahrzeuge abzustellen, es probieren. Wir ahnden es und hoffen darauf, dass das entsprechend einen Erfolg zeigt.
Dankeschön.
Ich rufe auf die Frage 366, Herr Müller.
Ich frage den Magistrat, trifft es zu, dass das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus in der Nürnbergstraße 187 aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit abgebrochen werden soll?
Herr Nolder.
Herr Vorsitzender, Herr Müller, die Aussage ist, also ein denkmalgeschütztes Gebäude darf nur abgerissen werden, wenn nachgewiesen ist, dass der weitere Betrieb des Gebäudes wirtschaftlich nicht tragbar ist. Und das ist ein Antrag zum Abbruch. Dieser Antrag liegt der Stadt, also der Denkmalbehörde, nicht vor.
Erste Nachfrage.
Trifft es zu, dass die Stadt Kassel sich bemüht, das Haus zu erwerben?
Nein.
Danke sehr.
Ich rufe auf die Frage 367, Herr Stadtverordneter Ernst.
Ich frage den Magistrat, wie ist der Stand bei der Einrichtung des repräsentativen Jugendgremiums?
Frau Stadträtin Völker.
Herr Vorsitzender, Herr Ernst, die Stadtverordnetenversammlung hat im Dezember letzten Jahres die Haushaltsmittel für das Jugendgremium beschlossen. Bis das Jugendgremium allerdings gewählt werden kann, ist noch einiges an Vorbereitungen und Klärungen erforderlich. Ein zu erarbeitender Satzungsentwurf muss mit den beteiligten Ämtern abgestimmt, das Wahlverfahren zusammen mit dem Wahlbüro festgelegt und vorbereitet und die Ausschreibung für die Trägerschaft der Jugendbildungsreferentenstelle vorbereitet werden. Erst wenn die vorbereiteten Arbeiten durchgeführt wurden, kann tatsächlich mit der Umsetzung des Jugendgremiums begonnen werden. Der Prozess ist umfangreich und greift in die Strukturen der hessischen Gemeindeordnung ein. Daher müssen viele formale Wege gegangen werden. Aktuell wird die befristete Einrichtung der Stelle, die Ausschreibung und die Umsetzung des Projektes im Jugendamt mit dem Personal- und Organisationsamt vorbereitet, denn es ist hierfür notwendig, einen ausgewiesenen Fachmann oder eine ausgewiesene Fachfrau im Bereich Verwaltungsrecht, hessische Gemeindeordnung und Satzungsrecht zu finden. Zudem ist es wichtig, dass entsprechende pädagogische Kenntnisse vorhanden sind, damit das zentrale Ziel des Jugendgremiums sichergestellt werden kann. Derzeit ist diese Stellenausschreibung in Vorbereitung und wir gehen davon aus, dass wir im Mai die Ausschreibung dieser Stelle veröffentlichen können, sodass dann, je nachdem, welche Kündigungsfristen oder Verfügbarkeitskurzfristigkeiten jemand hat, der ausgewählt wurde, entsprechend nach dem Sommer diese Stelle dann entsprechend besetzt werden kann.
Erste Nachfrage.
Ja, gibt es hierfür schon einen Zeitplan beziehungsweise in die Zukunft sehend einen Wahltermin?
Einen Wahltermin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil zentrale Aufgabe des oder derjenigen, der jetzt diese vorbereitenden Arbeiten machen soll, sein wird, diese Struktur entsprechend zu entwickeln, damit dann der Wahltermin definiert werden kann.
Zweite Nachfrage.
Ja, gibt es irgendwann ein Zeitraum, Zeitfenster Anfang 2020, in dem gewählt werden könnte?
Kann ich nur auf die Antwort der vorherigen Frage verweisen. Wenn im Sommer die Stelle besetzt wird, lässt sich mit dem oder derjenigen, der dann die entsprechenden Klärungen für die strukturellen Vorbereitungen trifft, das detailliert besprechen. Ziel ist natürlich, so schnell wie möglich das Jugendgremium dann auch entsprechend umzusetzen. Aber das, wie gesagt, Eingriffe sind in die hessische Gemeindeordnung, Abstimmungen mit zahlreichen Ämtern notwendig sind, wäre das ein tiefer Blick in die Kristallkugel zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wann es passieren wird, wenn diese Klärungen erst noch vollzogen werden müssen.
Danke.
Frage damit beantwortet. Ich rufe auf die Frage 368, Herr Stadtverordneter Burmeister.
Laut Bund-Länder-Kommission zum Digitalpakt Schule können Schulträger wie die Stadt Kassel nur dann Mittel beantragen, wenn ein technisch-pädagogisches Konzept, wie zum Beispiel Medienentwicklungspläne, vorgelegt werden. An welchen Schulen in Kassel gibt es entsprechende Konzepte?
Frau Bürgermeisterin Friedrich.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, Herr Burmeister, meine Damen und Herren, die Kasseler Schulen haben sich sehr gut vorbereitet. An allen Schulen liegen Medienbildungskonzepte vor. Seit Sommer sind wir im Gespräch mit den Schulen. Da gab es die erste Mail an alle Schulen, auch mit Inhalten von solchen Medienbildungskonzepten. Und es gab eine Frist, bis zum 28.02. diesen Jahres sollten beim Amt für Schule und Bildung solche Medienentwicklungskonzepte eingereicht werden. Und das haben alle Schulen getan. Und jetzt sind wir gerade am Auswerten.
Erste Nachfrage.
Frau Bürgermeisterin, recht herzlichen Dank und jede weiteren Nachfragen haben Sie leider erschlagen. Danke.
Ich rufe auf die Frage 369, Herr Stadtverordneter Nölke.
Ich frage den Magistrat, seit kurzem unternimmt die Firma Alstom in Brandenburg mit dem weltweit ersten zugelassenen Zug mit Wasserstoffantrieb emissionsfreie Demonstrationsfahrten. Wird der Magistrat auf die KVG bzw. den NVV dahingehend einwirken, dass solche Züge bei künftigen Ausschreibungen hier in der Region berücksichtigt werden?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Nölke, folgende Antwort. Der NVV ist dafür der richtige Ansprechpartner. Wir haben diesen um Stellungnahme gebeten und der NVV begrüßt es, dass es nun ein erstes Pilotprojekt für den Einsatz von Nahverkehrszügen mit Wasserstoff geben wird. Dort wird auch die erforderliche Infrastruktur wie Wasserstofftankstellen, Werkstatt etc. aufgebaut. In dem Pilotprojekt sollen Erfahrungen gesammelt werden, ob und unter welchen Bedingungen es möglich sein könnte, zu einer breiten Anwendung zu kommen. Im derzeitigen Stadium ist das Gesamtsystem allerdings wirtschaftlich noch nicht darstellbar. Die Entscheidungsreife über eine breite Anwendung, etwa auch in Nordhessen, ist derzeit noch nicht gegeben. Hinzu kommt, dass es weitere Projekte gibt, um im Eisenbahnverkehr auf Dieselbetrieb zu verzichten. Dies sind zum Beispiel Hybridfahrzeuge, die unter Fahrdraht elektrischen Strom in eine Batterie laden, bis hin zur klassischen Elektrifizierung von bisher nicht elektrifizierten Strecken. Der NVV fordert deshalb ein und hat das auch beantragt, dass die Strecke Fehmarn-Wolfhagen elektrifiziert wird, um erstens nur noch elektrisch betriebene Regiotrams einsetzen zu können und b, dann Hybridfahrzeuge zwischen Kassel und Korbach, also in der Fortsetzung der Strecke, dann einsetzen zu können, die vorher entsprechend die Batterien laden und dann bis Korbach weiterfahren. Als weitere Verbindung für Hybridfahrzeuge ist die Strecke Kassel-Bad Wildungen im Gespräch.
Erste Nachfrage.
Können Sie denn auch noch die Zeiträume nennen, innerhalb derer das umgesetzt werden soll, was Sie gerade vorgetragen haben?
Kann ich im Moment noch nicht nennen. Das ist noch in Vorbereitung, so wie ich ausgeführt habe. Es werden Gespräche geführt. Es ist ein Antrag gestellt worden auf Elektrifizierung. Aber ein Zeitfenster kann ich derzeit noch nicht nennen.
Okay. Danke.
Ich rufe auf die Frage 370, Herr Gröling.
Ich frage den Magistrat, wie ist der derzeitige Sachstand bei der Entwicklung einer neuen Ortsmitte für den Stadtteil Forstfeld im Rahmen des ISEC?
Herr Stadtbaurat Nolder.
Herr Vorsitzender, Herr Gröling, die im ISEC, also im integrierten Stadtentwicklungskonzept als Grundlage zur Städtebauförderung, ist die Neuordnung des Ortskerns in Forstfeld als Maßnahme enthalten. Und dafür ist das Grundstück der ehemaligen Grundschule vorgesehen. Und die Abfolge der Maßnahmen, die jetzt da sind, ist, wir haben eine Fördermittelzusage für den Abbruch. Und dieser Abbruch ist dann für 2020, also für nächstes Jahr, vorgesehen. Parallel soll dann eine städtebauliche Planung auch mit Fördermitteln stattfinden, um eine Nachnutzung in diesem Bereich unter der Zielsetzung Gestaltung eines Ortskerns für Forstfeld stattfinden.
Erste Nachfrage.
Wann kann man mit einer konzeptionellen Vorlage rechnen?
Ich denke, beginnend in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr werden die Schwerpunkte in der Beteiligung dann laufen.
Ich rufe auf die Frage 371, Herr Stadtverordner Leitschuh.
Ich frage den Magistrat, wie viel Euro sind seit der letzten Europawahl zur Förderung von Projekten in Kassel durch die Europäische Union zur Verfügung gestellt worden?
Herr Oberbürgermeister.
Herr sehr geehrter Leitschuh, seit der letzten Europawahl im Mai 2014 konnten insgesamt etwa 10 Millionen Euro an EU-Projektmitteln eingeworben werden.
Dankeschön.
Ich rufe auf die Frage 372, Herr Stadtverordner Kortmann.
Ich frage den Magistrat, mit welchen finanziellen Auswirkungen müssen die Anwohner des Wolfsgrabens und entlang des Höhewegs bei der Beibehaltung der Straßenbeitragssatzung rechnen?
Herr Stadtbaurat Nolder.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kortmann, für die grundhafte Erneuerung im Abschnitt Fulda-Talstraße bis Grenzweg Höheweg müssen die dortigen Anlieger mit folgenden Beitragsforderungen rechnen. Und das sind jetzt Standardzahlen fürs Grundstück, wobei nicht berücksichtigt ist, wenn Grundstücke Mehrfacherschließungen, also Eckgrundstücke, die zweimal belangt werden könnten, da ist der Satz etwas anders. Ansonsten gilt für Bereiche, die für Wohnbebauung vorgesehen sind, also auch unbebaute Grundstücke, die Wohnbebauung haben könnten, werden so verrechnet. Steht mit einer Bebauungsfähigkeit von einem Vollgeschoss 13,90 Euro pro Quadratmeter Grundfläche, Grundstücksfläche. Für zwei Vollgeschosse, also wenn eine größere Bebauung dort möglich ist, sind es 17,40 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Für gewerblich genutzte Flächen gilt bei einem Vollgeschoss 18,60 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und bei zwei Vollgeschossen 23,20 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Das betrifft im Wesentlichen das Sondergebiet Läden im unteren Bereich des Wolfsgrabens.
Erste Nachfrage.
Denkt der Magistrat daran, die entstehenden Kosten durch Vorauszahlungen oder Abschlagszahlungen bereits während der Baumaßnahme von den Bürgern per Bescheid anzufordern?
Grundsätzlich gilt da die Satzung, das weiß ich jetzt nicht, wie es beim Wolfgraben vereinbart ist, kann ich schriftlich nachliefern.
Das wäre nett. Danke.
Ich rufe auf die Frage 373, Frau Stadtverordnete Schuri.
Ich frage den Magistrat, wie viele Menschen ohne festen Wohnsitz haben bei der Landtagswahl an der Wahl teilgenommen?
Frau Bürgermeisterin Friedrich.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, Frau Schuri, ich kann Ihnen nicht beantworten, wie viele teilgenommen haben, aber ich kann Ihnen beantworten, dass zwei Personen ohne festen Wohnsitz, denen wurde ein Wahlschein ausgestellt.
Erste Nachfrage.
Wie werden Menschen ohne festen Wohnsinn bei der Europawahl darauf hingewiesen, dass sie wählen können?
Wir wollen spätestens dann informieren, wenn das Briefwahlbüro eröffnet wird, und zwar an die relevanten Einrichtungen, wo sich Menschen ohne festen Wohnsitz aufhalten. Und das ist einmal das Sozialamt, die zentrale Fachstelle Wohnen, das Sozialamt, die Beratungsstelle für Haftentlassene, alleinstehende Wohnungslose und Nichtsesshafte. Wir informieren die Redaktion Tagessatz, wir informieren die Heilsarmee, Sozialcenter und natürlich den Verein Soziale Hilfen, die Tagesstätte Panama, das Diakonische Werk, Wohnungslosenhilfe und den Drogenverein Nordhessen mit dem Café Nautilus.
Zweite Nachfrage.
Und in welchem Wählerverzeichnis werden Sie geführt? Wissen Sie das?
Nee, das kann ich Ihnen ja nicht beantworten.
Gut, okay, danke.
Ich rufe auf die Frage 374, Frau Stadtverordnete Bock.
Ich frage den Magistrat. Wird die Feuerwehr in Zukunft wie in anderen Städten anrücken, wenn ein Hauspapagei entflogen ist?
Herr Stochler.
Herr Vorsteher, Frau Bock, folgende Antwort. Die Feuerwehr Kassel wird auch in Zukunft immer dann ausrücken, wenn Tiere in Not sind, wenn Gefahr im Verzug ist, so wie in der Vergangenheit auch.
Erste Nachfrage.
Nach was wird denn der Notfall beurteilt? Also Hintergrund ist ja, dass ein Papagei gestorben ist, als das Wetter auch schlecht war und weil die Feuerwehr dort nicht gekommen ist. Also nach was wird der Notfall beurteilt?
Naja, also ein entflogener Papagei ist erstmal keine Gefahr im Verzug, genauso wie ein entlaufender Hund keine Gefahr im Verzug ist. Ein Waschbär, der auf dem Dach sitzt, ist auch erstmal nicht Gefahr im Verzug. Wenn er in den Kamin reinplumpst, dann wird er rausgeholt, weil Gefahr im Verzug ist. Aber ein entflogener Papagei, der auf dem Baum sitzt, ist keine Gefahr im Verzug und dafür rückt die Feuerwehr Kassel nicht aus.
Okay, danke.
Ich rufe auf die Frage 375, Herr Stadtverordneter Senkel.
Ich frage den Magistrat, wie hoch ist der Anteil von Autoverkehrsflächen, Parkplätzen, Radverkehrsflächen, Fußwegen und ÖPNV am Straßenraum in Kassel?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Senkel, bitte Sie um Verständnis. In der Kürze der Zeit mit der Einreichung der Frage bis heute konnten wir die Frage noch nicht beantworten. Wir sind in Vorbereitung, in der Auswertung und ich gehe davon aus, dass wir sie in der nächsten STAFO im Mai beantworten werden können.
Also stelle ich sie dann nochmal.
Die wird geschoben, so ist mir erklärt worden, kommt beim nächsten Mal mit drauf und ich denke, bis dahin haben wir die Antwort. Es ist sehr umfangreich, das entsprechend auszuwerten.
Verstehe ich. Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 376, Frau Stadtverordnete Kleul.
Sehr geehrter Herr Zeitler, sehr geehrte Damen und Herren, wie haben sich die Besucherzahlen des Stadtmuseums nach dessen Umbau entwickelt?
Frau Völker.
Herr Vorsitzender, Frau Kleul, das Stadtmuseum wurde am 18. Juni 2016 nach einer umfangreichen Sanierung und Erweiterung wieder eröffnet. Die Besucherzahlen dieses Jahr, die mit 26.500 Besucherinnen und Besuchern von Juni bis Dezember 2016 überdurchschnittlich hoch waren, zeugen von dem großen Interesse nach der Wiedereröffnung. Im Jahr 2017 konnten die bis dahin erzielten Besucherzahlen noch einmal deutlich übertroffen werden. Das Stadtmuseum verzeichnete über 98.500 Besucherinnen und Besucher. Zurückzuführen ist das aber sicherlich auch darauf, dass in 2017 die Documenta stattfand. Aber auch in den übrigen Monaten, also außerhalb von Juni bis September, waren durchgängig vierstellige Besucherzahlen im Stadtmuseum zu verzeichnen. Im Jahr 2018 war vor allem in den Sommer- und Sommerferienmonaten Juni und Juli, die darüber hinaus hohe Temperaturen aufwiesen, durch einen Besuchereinbruch gekennzeichnet. Die übrigen Monate des Jahres gestalteten sich konstant und wiesen im Durchschnitt etwa 1.400 Besucherinnen und Besucher pro Monat auf, fast 17.000 Besucher im Jahr 2018 insgesamt. In 2018 hatten alle Häuser mit deutlichen Besucherrückgängen in den Sommermonaten zu kämpfen. Das Jahr 2019 wiederum ist hinsichtlich der Besucherzahlen und mit der Ausstellung 1918 gut gestartet. Bereits im ersten Quartal diesen Jahres besuchten 8.200 Personen das Stadtmuseum Kassel.
Danke. Tragen,
Erste Nachfrage. Ja,
tragen auch die Sonderausstellungen zu den Besucherzahlen bei?
Ganz klar lässt sich für das Stadtmuseum sagen, dass die Sonderausstellungen ein Besuchermagnet sind. Schulklassen besuchen überwiegend die Dauerausstellungen und zielgerichtet die Sonderausstellungen. Einzelbesucher und Touristinnen und Touristen konzentrieren sich stark auch auf die Sonderausstellungen.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 377, Herr Bergart.
Schön. Ich frage den Magistrat, wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich derzeit hauptsächlich mit Planungen zur Verbesserung des Radverkehrs in Kassel?
Herr Stochler.
Herr Vorsteher, Herr Berghaut, folgende Antwort. Derzeit haben wir 3 Vollzeitstellen im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, die sich mit der Aufgabenstelle beschäftigen.
Erste Nachfrage.
Sind das Stellen oder sind das Mitarbeiter, die tatsächlich auch alle, also sind diese Stellen alle besetzt und arbeiten die voll auf diesen Stellen für den Radverkehr oder sind das Anteile?
Ja, also wir haben diese 3 Stellen, dahinter stecken 4 Mitarbeiter, 2 ganze Stellen, zwei halbe Stellen, eine Stelle, die sich teilt. Hinzu kommen aber auch, dass bei einzelnen Planungen natürlich noch zugearbeitet wird, aber auf die Stellen selbst sitzen 4 Personen, aber bei einzelnen Projekten werden auch weitere Mitarbeiter des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes bei Planungen mit eingesetzt.
Zweite Nachfrage.
Wenn jetzt im Rahmen der Planung für Verbesserungen bei den Planungen des Radverkehrs dann von zusätzlichen Stellen die Rede ist, dann geht es auch um Stellen, die also volle Stellen, die dann auch mit vollen Mitarbeitern gesetzt werden. Und wenn es dann irgendwie Abwesenheiten gibt, dann würden die entsprechend auch nachbesetzt oder vertreten werden.
Also es sind ganze Stellen, die bereitgestellt werden, in 2019 eine. Und die Magistratsvorlage, die wir ja eingebracht haben, die noch zu diskutieren ist, schlägt vor, 2 weitere ganze Stellen einzurichten. Ob die Stellen dann auf eine Person jeweils vergeben werden oder ob die Stellen geteilt werden, ist auch Frage der Ausschreibung und auch der Interessenslage. Aber grundsätzlich teilen wir auch Stellen. Das ist möglich, wenn entsprechend darum auch gewünscht wird.
Dankeschön. Ich rufe auf die Frage 378, Herr Stadtverordneter Lipardi.
Ich frage den Magistrat, in wie vielen Fällen wurden im Jahre 2018 das THW OV Kassel für Einsätze des Brand- und Katastrophenschutzes in der Stadt Kassel herangezogen?
Herr Stochner.
Herr Vorsteher, Herr Lipardi, das THW wurde zu 3 Einsätzen in 2018 alarmiert und auch eingesetzt.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die letzte Frage des heutigen Tages, Frage 379, Herr Materno.
Ich frage den Magistrat, wie stellt sich die Problematik der Rattenpopulation in Kassel derzeit dar?
Herr Stochler.
Herr Vorsteher, Herr Materner, trotz des milden Winters können wir sagen, dass es insgesamt keine besondere Situation darstellt. Punktuell gibt es immer mal wieder Probleme bei Ablagerung von Müll, insbesondere denn wenn Lebensmittel auch abgelagert werden. Wenn solche Vorfälle auftreten, wird durch Bekämpfungsmaßnahmen versucht, dem entsprechend entgegenzuwirken.
Inwieweit wird die Kassel-Wasser-Kampagne Don't Feed the Rat als Erfolg gewertet?
Nun ist das Kassel-Wasser nicht in meinem Dezernat. Ob man das in Populationsgrößen werten kann, möchte ich bezweifeln. Bei der Kampagne ging es aber eher darum, sagen wir, eine Öffentlichkeitsarbeit zu erzeugen, die Menschen dafür zu sensibilisieren, nicht über die Toilettenspülung, über den Abfluss Lebensmittel in die Kanalisation zu geben, um dort den Tieren entsprechend Nahrung anzubieten. Aber ob das tatsächlich auf die Population eine nachhaltige Wirkung hat, das ist sicherlich nicht zu ermessen.
Zweite Nachfrage.
Also ich fand die Kampagne gut. Ich denke, es macht Sinn, die in regelmäßigen Abständen nochmal irgendwie den Bürger an den Mann zu bringen. Ist denn sowas auch angedacht?
Ja.
Gut.
Damit ist die Fragestunde beendet.